1 Talk. Jetzt mit Fritz Reichardt.
Willkommen. Unser heutiger Gast ist eine Frau, die in ihrem Leben viel erfahren und viel geschafft hat. Oft war sie dort, wo sie arbeitete, die erste Frau, was sie durchaus anspornte, aber wohl nicht ihr eigentliches Ziel war. Die Journalistin und Autorin Eva Kohlrusch ist zu uns gekommen. Das ist schön. Guten Tag, Frau Kohlrusch.
Hallo.
Eigentlich sollte ich Sie, denke ich mir, gerade als Journalistin und Gärtnerin ansprechen. Sie haben nicht nur schöne Bücher über Frauen und ihre Gärten veröffentlicht, sondern sind auch Selbstbesitzerin eines sehr großen, schönen Gartens. Journalistin und Gärtnerin, ist das in Ordnung für Sie?
Ja, ich habe das Gefühl, ich bin sowieso immer zwei. Auf dem Land bin ich eine andere, in der Stadt bin ich eine andere. Als Journalistin bin ich wahrscheinlich die Tüchtigere. Als Gärtnerin bin ich die Losgelassene.
Und als Journalistin waren Sie auch schon viele. Sie waren stellvertretende Chefredakteurin bei der Bild. Heute schreibt sie für die Bunte, für Zeit, Spiegel, Fokus, Brigitte und viele andere hat sie auch schon geschrieben. Ich bin gespannt. Sie hören HR1 Talk mit Eva Kohlrusch, die eine erfahrene Journalistin ist, auch Vorsitzende des Journalistinnenbundes und die einige prachtvolle Bücher über Frauen und ihre Gärten herausgegeben hat. Eines heißt Besondere Frauen und ihre Gärten und das andere Faszinierende Frauen und ihre Gärten. Frau Kohlrusch, das hört sich nach ganz besonders feinen Unterschieden an. Verraten Sie uns, welche das sind?
Ich glaube, das ist einfach der Versuch, nicht zu schreiben Band 1 und Band 2, sondern zwei verschiedene Titel zu wählen. Das Faszinierende an den Frauen sind mehr ihre Gärten als die Frau selber, die meistens so bescheiden ist, nicht als Wesen faszinierend zu gelten, sondern durch ihre Gärten zu faszinieren.
In einem Hinweis Ihres Verlages heißt es, für die Frauen seien die Gärten manchmal Schutzraum, ein andermal Lebenswerk. Wie bei Adam und Eva geht es immer um beides, um Rückzug und Erkenntnis. Den Garten als Schutz- und Rückzugsraum kann ich mir gut vorstellen. Aber der Garten als Ort der Erkenntnis hat mich überrascht, vielleicht weil ich selber keinen habe. Was ist der Garten als Erkenntnisraum?
Der Garten ist ja etwas, was ständig in Bewegung ist. Der Garten ist etwas, das auch eine eigene Kraft entwickelt. Du stehst da als Gärtnerin, hast einen Plan, bist vielleicht erst einmal nur die kreative Entwicklerin eines schönen Bildes und eher eine Malerin, die sich irgendwas vorstellt, bist vielleicht fast eine tumbe, glückselige Natur, die sagt, ich möchte einfach meinen Raum um mich haben. Und dann merkst du, dass der Garten dir lauter Dinge offenbart, die Ordnung der Dinge, die Gelassenheit, die man haben muss, das Warten können, dass etwas wird, die Zusammenhänge erkennen, den Blick auf das kleine, geordnete, vor dir liegende zu erkennen, ohne ständig über die Hecken nach draußen in die Welt springen zu wollen, sondern in diesem geschlossenen Raum deinen Garten und das Werden und Wachsen zu erleben, aber auch dich selber. Du bist morgens mit nackten Füßen auf dem Rasen mit der Kaffeetasse in der Hand eine andere als die, die abends noch einmal summierend durch den Garten geht. Du bist manchmal weise und du bist manchmal ganz ungeduldig. Du bist manchmal auch ganz stolz auf dich und andererseits sehr enttäuscht, weil alles nicht so wird, wie du es haben wolltest und lernst dich selber kennen.
Alles eigene Erfahrung?
Ja. In breitester Ebene.
Sie haben für Ihre beiden Bücher Frauen und ihre Gärten porträtiert, darunter Bertelsmann-Chefin Liz Mohn, eine Fürstin Bismarck, die Krimi-Autorin Ingrid Noll, aber auch noch einige, die nicht ganz so bekannt sind. Wie oft haben Sie im Stillen gedacht, den Garten finde ich eigentlich eindrucksvoller als die Person?
Ich habe bei dieser Auswahl danach gesucht, dass mich als erstes die Frauen interessieren. Natürlich habe ich sortiert, wer hat überhaupt einen Garten und wer hat einen Garten, von dem man ein wenig reden sollte, nicht einfach irgendeinen Streifen buntes Grün vom Haus. Und dann hat mich interessiert die Beziehung der Menschen zu ihrem Garten. Also eine Liz Mohn hat einen wunderbaren, prächtigen Garten, der stark die Handschrift fremder Macher trägt, die aber auch ihre eigene Handschrift trägt. Was mich fasziniert hat daran ist, zu erfahren, wie lebt sie in dem Garten? Wann ist sie da? Was für Gedanken bewegen sie? Und siehe da, bei Liz Mohn, die ja doch einen vollen Lebensplan hat und die eine sehr taffe Person ist, eine nicht selten auch kritisierte Person, eine geforderte Person, Die geht in ihren Garten, sitzt da und träumt. Und sie holt ihre Familie um sich zusammen und erlebt, wie die den Garten erleben, weil die Häuschen, die sie unter anderem in ihrem Garten hat, sind Spielhäuser der Kinder und es begegnet ihr immer ihr Leben wieder von vorn, auch in diesem Raum.
Eva Kohlrusch in HR1. Über ihre erstaunliche Biografie sprechen wir gleich. Die Journalistin und Autorin Eva Kohlrusch hat als kleines Mädchen etwas erlebt, das einem geradezu unerhört erscheinen mag. Kurz nach dem Krieg, sie ist 3 Jahre alt, ihre jüngere Schwester gerade mal 5 Monate, verliert sie ihre Mutter. Aber nicht so wie ihren Vater, der als Soldat nicht mehr heimkehrt. Die Mutter ist nicht tot, sondern sie verlässt ihre Kinder, verschwindet nach Wien, woher sie stammt, und kehrt nicht zurück. Eva und ihre Schwester wachsen dann bei Hamburg, bei den Großeltern väterlicherseits auf. Man könnte annehmen, Frau Kohlrusch, das war eine Verletzung fürs Leben, kaum zu überwinden. Wie war das für Sie?
Ich denke, das ist eine Verletzung, die auf Dauer ins Leben schlägt. Ich habe das als Kind nicht als Verletzung erlebt. Heute erkenne ich manchmal, was für Wunden es gegeben hat. Es hat zum Beispiel die Wunde gegeben, immer eine Lücke, wie so ein tiefes Loch neben sich zu wissen. Da sind keine Eltern. Wir haben als Kinder, meine Schwester und ich, eine glückliche Kindheit gehabt. Meine Großmutter war eine Frau, mit der wir beim Abwaschen gesungen haben. Mein Großvater war einer, der sich von uns hat verkleiden lassen. Ich habe lauter schöne Erinnerungen an meine Kindheit. Und wenn ich heute darüber nachdenke, weiß ich, dass eine Zentnerlast immer mitgegangen ist, weil meine Großeltern immer gesagt haben zu mir, du musst tüchtig werden, du musst was lernen, du musst einen Beruf haben und zwar bald. Denn wir werden bald sterben, wir sind ja alt, du musst deine Schwester ernähren. Und das habe ich als meine Aufgabe empfunden.
Mit 16 wollen Sie dann Ihre Mutter endlich kennenlernen, machen Sie in Wien sogar ausfindig, sie hat inzwischen einen anderen Namen, war Ehefrau und Mutter von 3 Kindern, denen sie ihre deutsche Vergangenheit allerdings nie verheimlicht hatte. Und sie sind hingefahren, haben sie getroffen. Der vielleicht spannungsvollste Moment in ihrem Leben. Wie ging es aus?
Als ich meine Mutter dann kennenlernte, war ich so bezaubert von ihr. Mir ging es darum, zu wissen, wer sie ist, zu wissen, woher ich komme. Und als ich sie kennenlernte, war ich richtig verliebt in sie. Was nicht so schön ist an der Geschichte ist, dass das Thema eigentlich damit auch für mich erledigt war. Ich hatte eigentlich nur die Lücke einmal schließen wollen und ich hatte das Gefühl, ich brauche keine Mutter.
Auf Umwegen wird Eva Kohlrusch dann Journalistin. Schon als Kind hatte sie ins Radio gewollt. Die erste Chance bekam sie beim NDR in Hamburg. Karriere machte sie dann aber als Zeitungsjournalistin. Immer wieder als eine der ersten Frauen, die Verantwortung einforderten. In den 80er Jahren wurde sie schließlich stellvertretende Chefredakteurin von Bild. Sie sollten die Bild-Zeitung für Frauen, wie Sie es später ausdrückten, erträglicher machen. Was fanden Sie so toll an Bild, dass Sie das unbedingt machen wollten?
Erstens hatte ich ja eine Vergangenheit in der Hamburger Morgenpost. Auch das ist eine Boulevardzeitung. Insofern war die Bild für mich keine andere Geschichte. Die Bild-Zeitung erschien mir durchaus als veränderungswürdig. Und wir waren damals in einer Phase, in der Männer sich damit schmückten, dass sie Frauen zuließen. Es war fortschrittlich. Und für Frauen, dass wir Frauen ran mussten. Geh hin und mach es. Und ich dachte immer noch, besser ich gehe dahin und ändere, als eine andere macht
es. War es schwer?
Es war sehr schwer, weil es immer sehr, sehr schwer ist, die vereinzelte Frau in einer Männergruppe zu sein. Du musst dich ständig definieren als Frau. Du musst dich ständig wehren gegen die Vorstellung der Männer, die glauben, dass Frauen über einen Leisten zu schlagen sind.
Und warum sind Sie schließlich gegangen?
Bei Bild habe ich es ja immerhin 8 Jahre ausgehalten. Und das waren schon 2 quälerische Jahre zum Schluss. Ich hatte das Gefühl am Ende, ich verändere nichts an der Bild-Zeitung. Und es ist für mich nicht das Schreierische alleine, es ist die Eile, in der alles geschieht, der Druck, in dem immer alles sensationell, außergewöhnlich, besonders sein soll. Und ich hatte das Gefühl, ich müsste mal wieder nachdenken in meinem Leben.
Eva Kohlrusch in HR1 Talk. Auf bemerkenswerte Frauen und ihre Gärten kommen wir gleich. Mit Fritz Reichert und Eva Kohlrusch, der Gartenfreundin und Menschenfreundin, kann man sagen, Menschenfreundin Frau Kohlrusch, sind Sie eine?
Ja, das bin ich. Auf jeden Fall bin ich etwas wie ein Misanthrop überhaupt nicht.
Also wenn Sie in der S-Bahn sitzen in Hamburg, was Sie ja vielleicht gar nicht mehr machen, dann denken Sie nicht, oh weh, was gibt's doch für Leute?
Ach doch, muss ich doch zugeben.
Frau Kohlrusch, bei uns geht's an dieser Stelle immer auch um Musik. Wie gern hören Sie Musik im Garten?
Sehr gerne. Und zwar fast immer eine barocke Musik, also zum Beispiel gerne Flötenmusik und gerne Cembalo und gerne Haydn und gerne Gitarrenmusik. Das höre ich sehr gerne. Ich höre es in der letzten Zeit sehr wenig, weil ja der Garten sehr oft von mehreren Menschen besucht wird. Und es ist immer einer oder zwei darunter, die sagen, warum denn Musik? Die Vögel singen so schön. Und ich möchte immer gerne, dass Musik auf den Hecken liegt. Auch wenn sie gar nicht spielt, möchte ich die Musik da fühlen, wie so ein ewiges Minuett. Aber ich tue es den Leuten zuliebe, dass sie dann lieber den Vogelgesängen lauschen können.
Wir hören jetzt auf Ihren Wunsch hin nichts Klassisches, sondern zwei Frauen, die zusammen singen. Céline Dion und Barbara Streisand, das Lied Tell Him. Warum dieses Lied? Wie kamen Sie darauf?
Weil es ist das Lied zweier Frauen, die einander Rat geben. Wenn du liebst, sag dem Mann, dass du ihn liebst. Wenn du liebst, musst du dies und jenes tun. Und ich finde, das ist was Schönes, wenn Frauen das untereinander austauschen, ihre Liebe zu erhalten oder überhaupt erst einmal richtig lebendig zu machen.
Barbara Streisand und Céline Dion für Eva Kohlrusch mit Tell Him. Bemerkenswerte Frauen und ihre Gärten. Zu diesem Thema hat unser Gast Eva Kohlrusch zwei üppige Bilderbücher veröffentlicht, zusammen mit dem Fotografen Gary Rogers. Daran geht es um das Leben dieser Frauen und um die Frage, ich hoffe, ich sage es richtig, Frau Kohlrusch, wie sich dieses Leben in dem persönlich gestalteten Garten wiederfindet oder ausdrückt. Natürlich geht es auch noch um einiges mehr. Wann haben Sie eigentlich Ihre ersten Gartenerfahrungen gemacht? Bei Ihren Großeltern hinterm Haus?
Ja, es war ja noch Kriegsende oder Nachkrieg, haben alle Menschen versucht, irgendwo etwas anzubauen. Und es gab abseits des Hauses, 1-2 Kilometer entfernt, hatte jeder sein Stück, noch keinen Schrebergarten, sondern einfach ein leise umzäuntes Stück, auf dem man anbauen konnte, was man wollte. Und der Großvater nahm mich im Sommer, wenn Erntezeit war, vor der Schule auf seinem Fahrrad mit. Und ich saß hinten auf seinem Fahrrad. Wir fuhren so einen langen, langen Weg durch Hecken hindurch. Und links und rechts war jeweils ein Garten, in dem manchmal, was weiß ich, dicke, pralle Stachelbeeren zu sehen waren und an anderem noch die letzten Fliederbeeren am Baum hingen. Und wir fuhren Kirschen und Erdbeeren ernten, weil die Großeltern die an eine Konditorei verkauften. Und dieses Gefühl dieses Morgens, frisch, kühl noch, wenn nur die Grashüpfer sprang und irgendwo ein Kuckuck rief und der Großvater ganz still mit mir durch die Beete ging, das fand ich schön. Und das Schönste daran war, wir durften nicht selber viel essen von den Früchten, wir Kinder, weil man die ja verkaufen musste und ein bisschen Geld ins Haus kam. Er sagte dann, iss ruhig noch ein paar, aber nicht Oma sagen. Und so hatten wir unser Geheimnis.
Eine frühe Gartenprägung gewissermaßen. Warum dann jetzt zwei Bücher ausschließlich über Frauen und ihre Gärten?
Ich denke, das ist einfach die Lücke, die es gab, zu entdecken, dass Frauen eine besondere Beziehung zu Gärten haben, eine besonders enthusiastische und eigenwillige, eigensinnige Beziehung zu ihrem Garten.
Was haben Sie von Ihren Frauengärten und Gartenfrauen gelernt, Frau Kohlrusch?
Das Wichtigste ist, dass ich sehe, wie sie alle versuchen, etwas Wunderbares Perfektes, Vollkommenes zu schaffen und damit umzugehen, es immer wieder zu machen, diese Rückschläge hinzunehmen, etwas daraus zu machen, etwas Neues daraus zu lernen, und Rückschläge hat man pausenlos. Irgendeine Pflanze will nicht. Aber andererseits zu begreifen, dass so ein Garten auch ein Organismus in sich ist. Und eigentlich habe ich vielleicht gar nicht so viel gelernt, außer mich selber bestätigt zu sehen, dass ich keine verrückten Ideen im Kopf bewege, wenn ich sage, der Garten ist ein atmender Organismus, der mir etwas sagt. Dem eine Ecke abzukappen wäre, wie wenn ich einem Menschen einen Arm abschneiden würde. Ich muss ihn lassen. Der Garten hat Ideen, die er verwirklichen will. Und ich kann mit ihm reden. Und manchmal antwortet er mir auch. Und ich habe gefunden, dass viele Frauen so ähnlich denken.
Eva Kohlrusch in hr1. Großzügig wie sie ist, hat sie uns 3 von ihr signierte Exemplare ihres Buches mitgebracht. Dankeschön, Frau Kohlrusch. Und wer bisher gut aufgepasst hat und weiß, wo Frau Kohlrusch aufgewachsen ist, der kann mit etwas Glück ein Exemplar bekommen, wenn er oder sie jetzt anruft. Die HR1-Nummer lautet 0800 155 und dann 4x1. 0800 155 4x1. Und dann, Frau Kohlrusch, kommt unser Überraschungsgast. Und jetzt kommt unser Überraschungsgast für Eva Kohlrusch, die Journalistin und Gartenautorin und Gartenfreundin und Gartenbesitzerin. Da in Ihren Gartenbüchern, Frau Kohlrusch, nur Frauen auftauchen, sorgen wir jetzt für einen Ausgleich und haben einen Mann gebeten, uns ein bisschen was von Ihnen zu erzählen. Jemand, den Sie nicht täglich sehen, manchmal vielleicht schon, aber jedenfalls nicht immer. Jemand, dem Sie offenbar enormes Vertrauen entgegenbringen, und auch jemand mit einem offenbar sehr grünen Daumen. Es ist der Gärtner Ihres großen Gartens, Wilfried Leib in Künsche im Wendland.
Hallo.
Guten Tag, Herr Leib.
Ja, hallo.
Ja, hallo, Wilfried. Das ist ja wirklich eine Überraschung. Ja.
Schön, dass Sie mitmachen. Waren Sie heute schon in dem Garten von Frau Kohlrusch?
Ja, selbstverständlich. Wasser.
Wasser?
Wasser fehlt.
Wasser fehlt. Ist der Rasen schon ganz braun?
Nein, versuchen wir ja grün zu halten.
Wunderbar. Herr Leib, wie war das, als Frau Kohlrusch und ihr Mann Anfang der 90er nach Künsche kamen, den alten Hof ausbauten und sich dann an den Garten machten? Wie haben Sie beide sich kennengelernt?
Eigentlich war da der Umbau zuerst, und da habe ich mal ein bisschen Bauschutt mit aufgeladen. Und dann ging das los. Es war ja ziemlich verwildert da. Da hatte sie gesagt, ob ich da mal ein bisschen Ordnung reinbringen konnte. Und so fing das an, so nach und nach.
Sie wohnen so quasi ziemlich nebenan, oder?
Ja, so 150 Meter.
Ich muss aber etwas sagen, Wilfried, was dich sehr ehrt. Ich bin nämlich durchs Dorf gegangen und habe mir angeschaut, wer hat eine schöne Hecke. Und die schönste hattest du, die schönste hast immer noch du. Und darum habe ich gesagt, können Sie mir bitte helfen, die Hecken zu schneiden. Und das war der Start in eine große gemeinsame Zukunft.
Herr Leib, haben Sie das Gefühl, wenn Frau Kohlrusch nach Künsche kommt, dann lebt sie auf?
Ja, das merkt man schon. Leider kommt sie ja viel zu wenig hin. Sie hat manchmal Zeit, kaum in den Garten zu gehen.
Sie nickt jetzt ein bisschen. Finden Sie auch, Frau Kohlrusch?
Ja, ich bin schon traurig. Ich würde ja so gerne von heute auf morgen aufs Land ziehen, aber mein Mann sagt immer, ich bin Berliner, ich gehöre in die Stadt, ich möchte nicht aufs Land. Und darauf muss ich Rücksicht nehmen. Aber das heißt ja nicht, dass ich nicht, wenn ich im Garten bin, wenn ich auf dem Land bin, mit ganzer Seele da bin. Und Wilfried, du kennst die Stadtfrau gar nicht. Du siehst eigentlich auch immer eine etwas wild gewordene und beschäftigte Frau, aber du siehst die glücklichere der beiden.
Herr Leib, wie ist Frau Kohlrusch, wenn sie neue Ideen hat, etwas umgestalten will? Weiß sie dann immer ganz genau, wie es sein soll, und soll es dann auch ganz genau so gemacht werden, oder überlegen Sie auch schon mal gemeinsam?
Also es soll schon so gemacht werden, wie Ihre Vorstellungen sind. So ab und zu sagte doch jetzt mal, du hast recht oder so. Aber wie das so ist, was man im Kopf hat, das will man erst mal sehen. Ne?
Herr Leib, als die Jahrhundertflut war, da stand der Garten von Frau Kohlrusch zum Teil unter Wasser. Wie hat sie das gemeistert?
Wir hatten ja nicht viel Möglichkeiten. Das Wasser stand eben da, weil der Rückstau der Elbe war. 3 Wochen und was wir gepflanzt hatten, das war eben großteils kaputt.
Mhm.
Und wir mussten dann neu anlegen wieder.
Waren Sie aufgeregt, Frau Kohlrusch?
Ich war hysterisch in der Zeit. Ich rannte morgens durch meinen Garten und rief immer laut in den Himmel, es stirbt ja alles, es stirbt ja alles. Die Hecken, Liguster, der eigentlich immer grün ist, war schwarz.
Aber so schlimm ist es dann ja nicht gekommen, zum Glück. Herr Leib, was wünschen Sie, Frau Kohlrusch?
Gesundheit und dass er den Garten nicht noch größer macht. Das wünsche ich eigentlich.
Damit sie nicht so viel Arbeit hat, oder warum?
Ja, das wird ja immer mehr. Ne? Und ich hoffe immer, dass irgendwo mal ein Strich gemacht wird. Dass mal Schluss ist.
Der Gärtner Wilfried Leib über die Gartenfrau Eva Kohlrusch. Ich danke Ihnen sehr, Herr Leib.
Ja.
Ich danke dir auch, Wilfried. Schönen Tag für dich.
Eva Kohlrusch in hr1 Talk. Nach den 11 Uhr Nachrichten ist sie auch noch da. Das Gespräch mit ihr finden Sie nach der Sendung natürlich wieder im Internet unter hr1.de, wo Sie auch sonst noch einiges über unseren Gast finden. Der Klick lohnt sich also.
hr1 Talk. Jetzt mit Fritz Reichardt.
Willkommen. Wir haben Eva Kohlrusch zu Gast, die ihre ersten Erfahrungen als Journalistin zu einer Zeit machte, als Frauen auf verantwortlichen Posten noch ziemlich unbekannt waren. Sie hat für viele Zeitungen, Zeitschriften und Journale gearbeitet. Heute schreibt sie in der Bunten und verfasst Bücher über besondere Frauen und ihre Gärten. Chefin des Journalistinnenbundes ist sie auch. Und wenn sie sich Zeit nimmt, findet man sie in ihrem riesigen, barockartigen Garten im Wendland. Schön, dass Sie auch für uns noch Zeit haben, Frau Kohlrusch. Guten Tag nochmal.
Hallo.
Als Sie stellvertretende Chefredakteurin bei der Ollen Bild-Zeitung waren, wenn ich das so sagen darf, in den 80er Jahren hat man Sie dort angeblich so charakterisiert. Außen Apfelstrudel, innen Granit. War das fein beobachtet?
Das empfand ich als sehr zutreffend.
Sie sind also im Innern eine steinharte Chefin.
An der Stelle auf jeden Fall, weil ich ja etwas verteidigen musste. Ich musste verteidigen, dass diese Bildzeitung Frauen nicht länger nur in obszönen Zusammenhängen darstellt, nur als Opfer darstellt oder nur, wenn sie Opfer geworden sind, überhaupt zur Kenntnis nimmt und in nebensächlichen Rollen, wenn sie zum Beispiel Schönheitskönigin geworden sind.
Und wie, Frau Kohlrusch, sind Sie als Apfelstrudel?
Ich sehe mich immer selber als jemand, die begierig durch die Welt geht, die was fühlen will, was mitnehmen will, etwas suchen will, für sich ergreifen will und andere Menschen mitziehen will dabei. Deswegen, glaube ich, bin ich auch Journalistin geworden, weil es mir die Möglichkeit eröffnet, in alle Ecken hineinzugehen, überall mitzumischen, ohne anzuecken, das ist meine Schwäche, ohne anecken zu wollen, und andererseits das weiterzutragen. Und so wohl zu schmecken wie ein Apfelstrudel dabei.
Eva Kohlrusch, mal sehen, was sie gleich zu unserem Fragebogen sagt. Sie hören hr1 Talk mit der Journalistin und Autorin Eva Kohlrusch, die in der letzten Zeit vor allem mit ihren Büchern über besondere Frauen und ihre Gärten hervorgetreten ist. Ob Ihnen das jetzt bei unserem Fragebogen nützt, Frau Kohlrusch, wird sich zeigen. Wollen wir loslegen?
Gerne.
Mein liebstes Privileg als erfahrene Journalistin ist?
Türen zu öffnen, hineinzugehen in Welten, zu denen ich sonst keinen Zugang hätte.
Ich hasse es, wenn...
Ich hasse es, wenn Menschen sagen, Boulevardjournalismus ist niederer Journalismus.
Das Sparpaket.
Das Sparpaket hat mich sehr irritiert, wegen der seltsamen Unausgewogenheit und der Tatsache, dass gut verdienende Menschen nicht daran teilhaben, auch zu sparen.
Ein Stück Butter, halbes Pfund, kostet so ungefähr.
Oh, habe ich überhaupt keine Ahnung, 1,80.
Einsam.
Einsam bin ich eigentlich nie.
Die Emanzipation der Frauen.
Braucht noch ungefähr 100 Jahre, bis wir nicht mehr von ihr reden.
Mit Willy Brandt bei Nixon.
Das war ein tolles Erlebnis. Es war etwas Nachrangiges, weil mich die Redaktion mitschickte, da es ein Thema Friede, Freude, Eierkuchen sein sollte. Aber ich habe die Atmosphäre zwischen zwei führenden Männern kennengelernt. Ich habe die Atmosphäre des Medienpulks drumherum kennengelernt. Und ich habe einen Hauch von Amerika mitgenommen. Und alles drei war sehr beeindruckend für mich.
Das war Anfang der 70er etwa?
Ja.
Das Dumme an der Demokratie ist,
dass wir alle Menschen ständig mitnehmen, auch dann, wenn sie sich keine Mühe gemacht haben, über eine Sache, über die sie mitentscheiden, nachgedacht zu haben oder sich Kenntnis beschafft zu haben.
Ich gehe wählen, weil?
Weil alle Dinge, die geschehen, von mir mitgeprägt sein sollen.
Unkraut.
Unkraut ist etwas, von dem ich gelernt habe, dass es schön sein kann. Es gibt bestimmtes Unkraut, das ich zulasse. Aber Unkraut stört mich, wenn ich Ordnung will.
Mein Lieblingsessen?
Grüne Bohnen.
Und?
So, einfach so. Vielleicht mit Käse raspeln.
Angela Merkel?
Ist für mich die beeindruckendste Persönlichkeit der letzten Jahre, aber seltsamerweise auch die enttäuschendste, weil ich von ihr erhofft habe, dass sie auch erklären wird, was sie tut und was sie denkt. Und ich sehe, dass sie nicht mehr erkennt, dass man erklären muss, was man tut, ehe man die Leute mitnimmt.
Eva Kohlrusch beantwortet den HR1-Fragebogen. Das war's schon. Haben Sie sehr schön gemacht. Ich danke Ihnen. Und jetzt zu Ihrem zweiten Musikwunsch, Frau Kohlrusch. Rod Stewart segelnd. I am sailing. Freut sich da Ihr norddeutsches Herz an Wind und Wetter und Wasser?
Ehrlich gesagt, es freut mich mein Weiberherz. Ich finde, das ist eine der erotischsten Songs, die man haben kann. Und dieser Rod Stewart in dieser Rolle, mit diesem Timbre, ist für mich etwas wie Gänsehaut. Es gehört dazu, dass ich einmal in der Brigitte ein Porträt über ihn schreiben musste und sehr viel Mühe hatte, an ihn heranzukommen. Und auch das
war. Den haben Sie dann also getroffen?
Den habe ich getroffen. Er wollte eigentlich nicht mit mir reden, obwohl das Gespräch vereinbart war. Und ich habe den Ober im Restaurant, in dem wir von vielen Tischen getrennt waren, gebeten, habe mir einen hochpolierten Apfel zu bringen. An den habe ich ein Zettelchen dran gepinnt. Ich bin Eva Kohlrusch. Ich muss mit Ihnen sprechen. Und dann hat das getan. Und dieser Song hat nur ein wenig damit zu tun. Ich glaube, er könnte mich, auch wenn er mich nicht empfangen hätte für ein Interview, genauso begeistern wie ohne das Gespräch.
Für Eva Kohlrusch, Rod Stewart, I am sailing. Die Autorin und Journalistin Eva Kohlrusch ist zu Besuch in HR1 Talk, die in ihrem Berufsleben viel Durchsetzungsvermögen bewies, hierarchische Höhen erklomm, zum Beispiel als erste Frau in der Bild-Chefredaktion, heute ihrer Profession aber vermute ich in größerer Ungebundenheit nachgeht. Wenn sie nicht Bücher über Frauen und ihre Gärten schreibt, dann schreibt sie für die Bunte über Promis oder Prominente in einer interpretierenden, man könnte wohl auch sagen psychologisierenden Weise. Das kann heikel sein, Frau Kohlrusch. Freud und Leid vom Menschen und seien es auch nur Prominente, das setze ich natürlich in Häkchen, sind schnell ausgenutzt am Ende zur Auflagensteigerung. Wie sicher sind Sie sich, wenn Sie öffentlich das Innenleben von Leuten beschreiben, die Sie oft gar nicht persönlich kennen?
Ich bin mir immer dann sicher, wenn ich die Geschichte, die zwei real existierende Prominente oder eine betrifft, auf Menschen allgemein übertragen kann. Und das ist ja auch der Trick, den ich immer wieder benutze, dass ich von der einen Promi-Figur auf das Allgemeine gehe. Ich glaube, dass der Mensch immer wieder über sich selber nachdenken will, immer sich selber spiegeln will in irgendwas. Wir wollen Facetten vom Vertrauten hören. Und die Facetten liefern die Promis ziemlich schnell. Dann kann ich über die Dinge reden, wie sich eine bestimmte Scheidung von einer anderen unterscheidet. Und ich bin immer aus auf die Zustimmung meiner Leserinnen, die sagt, genau, so hätte ich das auch gesehen und so ist es mir gegangen oder meiner Freundin gegangen. Diese Möglichkeit, etwas abzuleiten, die macht mir Spaß daran, Promis zu beschreiben. Und ich glaube, da gehe ich auch nicht zu gefährliches Terrain.
Wenn man Sie für Ihre Kolumnen kritisiert, und das passiert zuweilen vielleicht auch sogar heftig, wie lange ist Ihnen das gleichgültig? Wann berührt es Sie?
Erstens werde ich sehr selten kritisiert. Deswegen ist eine Kritik dann sehr verstörend für mich. Dann fechte ich einen inneren Kampf aus, der ganz oft dazu führt, dass ich etwas schnippisch denke, mein Lieber, meine Liebe, du hast dich in die Öffentlichkeit begeben mit einer ganz bestimmten Richtung. Nun ertrage auch, dass du vorgeführt wirst in dieser Richtung. Also zum Beispiel Olli Kahn, der heute sehr sympathisch während der Fußball-Weltmeisterschaft überkommt und ein sehr kluger, bedachtsamer Mensch überkommt, hat ja sehr unbedachtsame Dinge getan in seinem privaten Leben, in seinem Verhalten mit Auto auf Bürgersteigen und so weiter. Der muss ertragen, dass man auch mal ihn vorführt.
Wer in der Bunten über Promis schreibt, könnte man meinen, betreibt nicht unbedingt seriösen Journalismus. Das ist das, was Sie hassen. Aber Sie stehen ja auch dem Journalistinnenbund vor und haben eine durchaus kritische Haltung zur Entwicklung der Medien. Klingt, als steckten Sie manchmal in einer Zwickmühle. Wie sehr zwickt die Sie?
Ja, die rüttelt sehr an mir. Sie rüttelt daran, weil ich einerseits ja darauf aus bin, das Private nach vorne zu ziehen. Und die andere Seite ist, dass es überhaupt erst dann berichtenswert zu sein scheint, wenn etwas Sensationelles zu vermuten ist. Wenn man auf Menschen eintritt und sie kritisiert, wenn sie schon längst am Boden liegen, so wie es meinem Gefühl nach mit dem vormaligen Bundespräsidenten geschehen ist, dann finde ich, verhält man sich wie Jugendliche, die immer noch drauftreten, wenn einer schon längst aufgegeben hat. Diese seltsame Mischung, sich wohl zu verhalten, vorsichtig zu sein und die andere Seite genau solche Vorsicht nicht walten zu lassen, sondern dreinzuschlagen, wo immer ein Feind auszumachen ist. Dazwischen fühle ich mich als Journalistin eigentlich hin und her getrieben und verletzt. Ich möchte nicht, dass Medien so sind.
Eva Kohlrusch in HR1. Auf das Leben und den Garten kommen wir nochmal. Fritz Reichardt und Eva Kohlrusch, die sich als Autorin manchen Namen gemacht hat, gegenwärtig vor allem mit ihren Büchern über bemerkenswerte Frauen und ihre Gärten, sowie als Kolumnistin in der Bunten. Wahrscheinlich wegen dieser beiden Tätigkeiten kann man über sie lesen. Bei den Reichen und Schönen kennt sie sich aus. Falls das stimmt, Frau Kohlrusch, wie schön ist es bei denen?
Ich kenne mich gar nicht aus bei den Reichen und Schönen. Ich kenne mich eigentlich aus in den Problemen, die Menschen bewegen, wenn sie sich scheiden lassen, wenn sie ihr Kind verlieren, wenn sie eine Niederlage erleben, wenn sie im Mittelpunkt der Öffentlichkeit stehen. Aber wie es bei den Reichen und Schönen ist, weiß ich nicht. Ich glaube, ich würde ziemlich tapsig drin herum marschieren. Entweder ich würde staunen oder ich würde mich unwohl fühlen, weil mancher Reichtum doch recht vordergründig ist.
Reich und schön kann ja ein weites Feld sein. Zählen Sie sich auch zu den Reichen und Schönen?
Nee, ich erzähle meinen Gästen, die alle glauben, ich müsse ja reich sein, weil mein Garten so groß und so prächtig ist und ein Gärtner jeden Tag dafür sorgt, dass er so ist. Denen sage ich immer, irren Sie sich nicht, ich bin nicht reich, ich bin nur verrückt. Alles, was ich habe, habe ich in diesen Traum investiert. Und schön fand ich mich. Immer dann, wenn ich 10 Jahre zurückschaue, denke ich, eigentlich war ich mal ein ganz hübsches Ding. Und das ist alles weg.
Ach was. Frau Kohlrusch, singen zu können, kann ja auch ein schöner Reichtum sein. Und Sie haben schon erzählt, dass Sie früher viel gesungen haben, bei Ihren Großeltern, mit Ihrer Großmutter. Wann singen Sie heute?
Ich singe leider überhaupt nicht mehr. Oder ich singe mit, wenn andere singen. Ich habe zum Beispiel 2 Frauen schon 5-6 Mal im Garten gehabt, 2 Dozentinnen für Musik und Schauspiel. Die singen alte Lieder, zum Teil in der mittelalterlichen Version, und animieren dann unsere Gäste, wenn die Terrasse voll ist, auch zu singen. Und das mache ich immer noch mit, aber leider fehlt mir ein wenig die Puste, um noch schön zu singen.
Dann lassen wir jetzt wieder für Sie singen, auf Ihren Wunsch hin, etwas Sommerliches, Have You Ever Seen the Rain? Sie kennen das Lied gar nicht so genau, haben Sie gesagt, aber Sie mögen den Regen so gern. Hat Ihre Wahl tatsächlich damit zu tun?
Ja, ich liebe es erstens, weil der Garten ständig Regen braucht und wir dann nicht rumrennen und sprengen müssen. Und ich liebe den Regen, wie er ins Laub fällt, und ich liebe es, unter einem Baum zu sitzen oder unter einem kleinen Dach zu sitzen und den Regen prasseln zu hören. Ich finde, das ist die schönste Melodie, die es gibt. und ich liebe die Luft danach.
Deshalb kommen jetzt Creedence Clearwater Revival mit Have You Ever Seen the Rain? Der erste Satz in Eva Kohlruschs Buch Besondere Frauen und ihre Gärten ist eine Frage und die lautet, wie lieben Gärtnerinnen? Eine schöne Vorlage. Wie lieben Sie Frau Gärtnerin Kohlrusch?
Die Frage sollte natürlich eröffnen, dass die Liebe zu einem Garten auch vergleichbar ist mit der Liebe zu Menschen oder zu seinem Liebsten. Und ich glaube, dass Gärtnerinnen lieben mit Fürsorglichkeit und der Bereitschaft, wachsen zu lassen.
Hört sich warmherzig und großzügig an.
Ist, glaube ich, eine gute Methode. Und man muss den Garten manchmal loben, so wie man einen Menschen immer wieder loben muss.
Der zweite Satz des Buches, noch eine Frage, geht so. Lieben Gärtnerinnen ihre Gärten anders als Männer? Also, Gärtnerin Kohlrusch liebt ihr Mann. Frank Markwald, im Pass heißen Sie ja auch Markwald, liebt er Ihren Garten anders als Sie?
Ich glaube, er liebt den Garten als das erstaunliche Werk seiner Frau. Und dieses erstaunliche Werk kann er überhaupt nicht nachvollziehen, weil er immer sagt, von Blumen verstehe ich gar nichts. Und er liebt diesen Garten aber jetzt, nachdem er immer wieder, ich muss ihn manchmal heute drin herumfahren, weil die Wege zu weit sind, als etwas, das ihn immer wieder betört. Und er kann es nicht fassen, dass man binnen 18 Jahren so etwas schaffen kann. Und dass seine Frau das geschaffen hat.
Sie haben selbst eben schon die Liebe zum Garten und die Liebe zum Liebsten miteinander in Beziehung gesetzt. Was bedeutet Ihnen die Verbundenheit mit Ihrem Mann, mit dem Sie seit, glaube ich, 35 Jahren zusammen sind, wenn Sie auch viel Zeit nicht zusammen gelebt haben? Er ist 17 Jahre älter als Sie, jetzt 84. Was bedeutet Ihnen Ihre Gemeinsamkeit?
Also diese jetzt fast 36 Jahre, die wir zusammen sind, sind die engste, schönste Beziehung meines Lebens nach der Beziehung zu meinen Großeltern und meiner Schwester, die ich sehr liebe. Diese Beziehung mit meinem Mann ist deshalb so berauschend und hört nicht auf, mich zu betören, weil er ist ein Mensch, der sich sein ganzes Leben lang immer interessiert hat für Dinge, die vor ihm sich abspielten. Er ist überall auf der Welt hingegangen und hat gefragt, warum ist das so? Er spricht viele Sprachen, 6 oder 7. Und er steckt voller Anekdoten. Wenn ich redselig bin, ist er ein Dauerredner.
Und er beflügelt Sie?
Ja, sehr.
Die nächste Frage hat mit Liebe auf das erste Hören vielleicht gar nichts zu tun, aber ich vermute vielleicht doch. Warum haben Sie Ihren großen Garten im Wendland eigentlich öffentlich zugänglich gemacht? Die 2 Euro Eintritt werden es wahrscheinlich nicht sein.
Nö, die helfen manchmal ganz gut. Die ganz großen Ausgaben, die man noch für Werbung und Versicherung und die ganzen Möbel, die man reinstellen muss für viele Leute, abzumildern. Aber der Angang war ein anderer. Irgendwann haben die Männer, die Schützen im Dorf nämlich, den Garten kennengelernt, weil sie durch den Garten durchgeführt wurden auf ihrem Schützenmarsch und haben es ihren Frauen erzählt und haben gesagt, du, da ist ein Gorn, da musst du mal hin, das musst du dir ankicken. Also habe ich vorne ein Schild gemacht, habe alles aufgeschrieben, was diesen Garten betrifft und warum wir ihn gemacht haben und habe ihn geöffnet, damit jeder nun weiß, er kann alleine rumgehen, er muss nicht erst um Erlaubnis fragen. Und das ist was Schönes geworden. 1000 Gespräche sind draus geworden. Natürlich auch unheimlich viel Lob, das muss ich schon sagen, das tut einem ja auch gut. Aber auch kritische Anmerkungen, vor allem wenn die Landfrauen da sind, dann sagen sie, ja, bin ich viel Kraut, was?
Von der Liebe und den Gärten, Eva Kohlrusch in HR1. Gleich geht's weiter. Die Journalistin, Autorin und Gärtnerin aus Liebe, Eva Kohlrusch, ist zu Besuch in HR1 Talk. Frau Kohlrusch, Sie haben vor einer Weile in einem Gespräch mal ein Thema genannt, das sie zunehmend umtreibt und das gar nichts zu tun hat mit den Promis, über die sie in der Bunten schreiben, und auch nichts mit schönen Gärten, ganz im Gegenteil geradezu. Es geht um den letzten Krieg, um die Erinnerungen daran und um die Folgen dieses Krieges, die sich bis heute auswirken. Warum beschäftigt sie das zunehmend?
Ich glaube, es liegt daran, dass ich jetzt 68 bin und irgendwas noch ordnen muss in meinem Leben, einordnen muss. Und dass ich mich traue, zurückzuschauen auf Wunden, die ich hatte und auf Beflügelungen, die ich hatte. Und ich sehe, dass ganz viele Menschen sehr viele Jahre brauchen, um über ihre eigenen erlebten Wunden reden zu können. Das geschah mit Juden, die ganz spät erst in ihrem Leben etwas erzählen, wenn sie es bis heute überhaupt erzählt haben. Mein Mann hat seine Kriegs- und Lagererlebnisse bis heute nicht im Zusammenhang erzählt, weil er es nicht ertragen kann, sich so genau zu erinnern. Und ich weiß viele alte Menschen, die eine Sehnsucht haben, dass da noch etwas endgültig aufgearbeitet wird, was nicht opportun war, als man selber ans Aufarbeiten seines Lebens ging. Also sagen wir, in den 50er Jahren hättest du nicht über deine eigenen Tränen reden können. In den 60er Jahren immer noch nicht. Da haben wir über Schuld geredet, die Deutschen ihr Leben lang mit sich tragen und ja auch heute nicht abstreifen. Aber dies Einklagen, ich möchte einmal auch um meinen Verlust weinen können, dass ich meinen Vater verloren habe, meine Mutter verloren habe, mein Haus, meine Existenz, mein Vertrauen in die Welt, was auch immer. Das trauen sich Menschen erst, wenn sie älter sind, wenn überhaupt. Und ich habe jetzt damit begonnen, weil meine Schwester mich ja ein bisschen geschubst hat. Und meine Schwester geht intensiver mit ihrer Vatersuche um, nach dieser Figur, die einem Halt und Leitlinien gibt, als ich. Ich hatte das Gefühl, ich hätte mich eigentlich an die Stelle meines Vaters gesetzt. Da es ihn nicht gibt, mache ich halt alles. Und sie ist etwas versponnener noch in diese Erfahrung, dass sie ihn ersehnt hat, dass er nach Hause kommt, aber er ist nie gekommen. Bis heute nicht.
Werden Sie über dieses Thema vielleicht auch schreiben?
Ich möchte es gerne. Ich möchte es gerne, weil ich glaube, dass etwas Großes, Schönes im Zusammenhang erarbeitet werden kann, das mehrere Menschen betrifft, die ich dann wieder mit auf die Gedankenreise nehmen kann.
Zum Schluss, Frau Kohlrusch, bitten wir unsere Gäste immer, ob sie uns etwas auswendig sagen mögen, wenn ihnen etwas einfällt. Sie müssen es nicht. Aber ob ihnen vielleicht etwas einfällt? Es könnte ja auch ein Gärtnerinnenwitz sein oder ein Journalistinnenwitz.
Nein, ich weiß keinen Gärtnerinnenwitz. Aber ich weiß etwas, was ich heute Morgen gerade meinem Mann gesagt habe. Mir fiel es einfach so ein. Und das ist dieses mittelalterliche Gedicht. Ich bin dien, du bist mien, du bist beschlossen in meinem Herzen, musst immer darinne sehen.
Eva Kohlrusch in HR1. Ich danke Ihnen sehr, Frau Kohlrusch. Danke auch fürs Zuhören. Hier kommt gleich die Hörerhitparade HR1 Talk nächsten Sonntag wieder zwischen 10 und 12. Und wenn Sie das Gespräch mit Frau Kohlrusch noch einmal hören möchten, Sie finden es nachher wie gewohnt im Internet unter hr1.de, wo Sie, wie erwähnt, noch vieles andere Interessante über unseren Gast finden. Ich wünsche noch einen schönen Sonntag. Fritz Reichert.